lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt steht Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, mal wieder.
Mal wieder, denn es geht los mit der zweiten Runde. Wir dürfen die Präsidiumskandidaten begrüßen und freuen uns sehr, dass wir loslegen dürfen mit Michael Reichel. Hallo Michael.
Hallo Ricky, hallo Sebastian und danke für die Einladung.
Freue mich. Sehr gerne. Mhm. Es ist für uns eine Ehre, wir haben es ja schon mal gesagt. Ja. Toll, dass sich alle Kandidaten für uns Zeit nehmen und ausgerechnet heute, das können wir an der Stelle verraten, wo das große Spiel gegen den FC Bayern ansteht. Wir machen jetzt noch ganz schnell eine Aufnahme, dann geht's ab ins Stadion. Ich frage dich jetzt nicht nach einem Tipp, aber du hast ein gutes Gefühl.
Ich hab ein Bombengefühl heute.
Herausragend. Sebastian, wir machen im Endeffekt genau das Gleiche wie mit den Präsidentschaftskandidaten. Aber vielleicht kannst du den Leuten das nochmal erklären, was wir jetzt hier vorhaben, die vielleicht die Folgen mit Dietmar, mit Pierre und mit Jochen noch nicht gesehen haben.
Genau, denn die sind auch alle schon draußen, denn wir haben die drei Folgen mit den Kandidaten fürs Präsidentenamt schon aufgenommen und jetzt auch schon ausgestrahlt. Wenn ihr dieses sehen könnt, guckt euch auf jeden Fall an. Und unser Format ist so, dass wir mit jedem Kandidaten und der Kandidatin jeweils eine Stunde sprechen werden, damit das auch fair für alle ist. Es werden ähnliche Fragen gestellt und wir werden es dann alles wieder zeitgleich ausstrahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge seht, dann könnt ihr auch tatsächlich noch vier weitere Folgen sehen mit den Kandidatinnen und Kandidaten zum Präsidiumsamt.
So sieht's aus. Das ist das, was wir heute vorhaben, was wir in dieser Woche mit euch vorhaben. Also Content ohne Ende. Aber genug von uns. Jetzt soll es ja darum gehen, was unsere Präsidiumskandidaten zu bieten haben, Sebastian. Und da bitte ich dich mal, unseren heutigen Gast vorzustellen.
Genau, ich habe wieder die Ehre, dich vorzustellen. Michael Reichel, geboren in Schwäbisch Gmünd. Wie gestern übrigens Jochen Haas auch. Also Schwäbisch Gmünd scheint eine gute Ecke zu sein für VfB-Funktionäre. Mittlerweile wohnhaft in Heldenstein. Ich habe gegoogelt, das ist Südostoberbayern. Gibt es das wirklich? Südostoberbayern?
Das gibt's, ja.
Okay, 54 Jahre alt, seit über 20 Jahren selbstständiger Unternehmer mit Schwerpunkt auf Konfliktlösung, passt also wunderbar zum VfB, Organisationsentwicklung und Begleitung von Veränderungsprozessen, geschäftsführender Gesellschafter der Improve Coaching und Training GmbH sowie der Wincoach Reichel und Reichel GbR. Soweit richtig.
Vollkommen getroffen.
Genau, und dazu kommt natürlich auch, dass du einen VfB-Background hast, denn du bist Initiator der Satzungsinitiative Wir VfB und Mitgestalter des Mitgliederentwicklungs Projekt jetzt VfB sein und damit aus meiner Sicht auch so ein Stück weit der Initiator des Wahlausschusses, wegen dem du jetzt hier auch stehst, oder?
Absolut, genau. Wahlausschuss hat mich nominiert und ja, ich glaube auch, dass er tatsächlich jetzt eine entscheidende, wichtige Rolle auch gespielt hat und das war jetzt das erste Mal, dass wir ihn hatten und ich fand es echt gut. Ich habe es jetzt aus dem Innenleben auch erleben dürfen, fand die Herausforderungen, die gestellt wurden, echt schön. Es ging richtig in die Tiefe und so muss auch sein, denke ich.
So sollte es auch sein. Wir haben ja das letzte Mal erfahren, als wir mit dem Vereinsbeirat hier sprechen durften, dass, glaube ich, erst im vergangenen Jahr mal so ein richtiger Anforderungskatalog gestellt wurde, beziehungsweise erarbeitet wurde. Da waren wir ja schon etwas überrascht, dass es das vorher nicht gab. Dementsprechend ist der Wahlausschuss wirklich einfach ein gutes Gremium, was wir dazu gewonnen haben. Was ich auch gesehen habe, und du hast es erwähnt, du hast dich sehr für Satzungsänderungen beim e.V. engagiert, eben über Wir VfB. Warum sitzt denn Michael Reichel dann nicht in der Satzungskommission beim VfB?
Das hat sich insoweit ergeben, dass wir von außen ja erstmal agiert haben. Ne? Wir wollten tatsächlich einen neuen Impuls setzen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es aus dem Innen Leben raus versucht. Ich bin ja eben über das Mitgliederprojekt tiefer in den VfB eingestiegen und habe da auch versucht, die Themen zu setzen und habe einfach gemerkt, es interessiert sich keiner für Zirkelbezüge tatsächlich. Ja, ist ein wichtiges Thema.
Oh, also aber ich hatte einen anderen Eindruck. Also
gehen wir dann irgendwann mal an.
Also im Verein.
Genau, im Verein, wenn man es richtig...
Das
richtig,
kann ich mir vorstellen. Ja.
Und da kam dann auch der Impuls, okay, wenn es so nicht funktioniert, obwohl ich jetzt schon ziemlich nah dran bin, dann muss ich wieder raus, dann müssen wir gucken, wer interessiert sich für dieses Thema. Und da gab es sehr viele, die sich dafür interessiert haben. Und so kam es dann zur Satzungsinitiative. Und im Anschluss war es dann tatsächlich ein gutes Zusammenwirken, also auch im letzten Jahr mit der Satzungskommission dann dementsprechend mit der
neuen. Und bevor du dich jetzt dann für Satzung und Gremien eingesetzt hast, hast du sicherlich auch eine Fan-Vergangenheit beim VfB. Also wie kamst du dann von Schwäbisch Gmünd ins Neckarstadion ursprünglich?
Mit dem VfB Käfer und meinem Vater. Ich bin mit 4 Jahren zum ersten Mal mit meinem Vater ins Stadion gegangen.
Deine berühmte Schoßkarte?
Nee, ich weiß gar nicht, ob sie damals gab. Es gab harte Sitzbänke, es gab noch die Holzbänke, ne? Gegengerade ist mein Vater immer gesessen. Und an das Spiel kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, was mich tatsächlich mitgenommen hat, war meinen Vater zu sehen, der ein sehr ruhiger Zeitgenosse ist und der irgendwie wesensverändert war im Stadion. Da kam eine ganz andere Energie drauf. Ja. Ich habe 90 Minuten meinen Vater betrachtet, nicht das Spielfeld. Und das ist, glaube ich, hängen geblieben. Das ist, geht mir auch heute noch so. Ich bin auch wesensverändert, wenn ich im Stadion bin. Ich könnte zum Beispiel ein Spiel nicht nacherzählen. Ich bin da emotional so dabei, dass sich das alles wieder löscht von Szene zu Szene.
Jahrelang war das definitiv besser, wenn man es danach direkt vergessen hat.
Ja, das aber deswegen stimmt. Muss man es danach nochmal im Zusammenschnitt irgendwie angucken, halt, was wirklich passiert ist. Genau. Weil das sich von dem unterscheidet, was man erlebt hat oft.
Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen das Thema, wie sich ergeben hat. Und dann gab es natürlich echt prägende Momente auch, die mich tatsächlich sehr, sehr geprägt haben.
Was war das?
Das erste war 1984, letzter Spieltag. Ich durfte nicht ins Stadion, weil ich mit meinem Bruder ins Stadion bin, immer. Und er hatte ein Fußballspiel. Und meine Mutter hat mir verboten zu gehen. Ich war 13. Und ich habe mir die Karte selber besorgt, in Schwäbisch Gmünd, im Presseladen, konnten wir die ja noch kaufen. Bin dann an den Tag morgens aus dem Haus, habe gesagt, ich gehe kicken, habe mir meine Zugtickets gekauft, habe Blut und Wasser geschwitzt in Cannstatt am Bahnhof. Wie komme ich alleine in das Stadion? Das war tatsächlich so das erste Mal. Und musste auch sofort, nachdem Karl-Heinz Förster die Meisterschale nach oben geregt hat, wieder zurück den Zug kriegen. Und ich habe es erst mit dem 30. Geburtstag habe ich es aufgelöst bei meiner Mutter.
Wie war die Reaktion?
Ach, es war so
verjährt.
Verjährt, ja, definitiv. Aber das war so ein entscheidender Punkt,
ja?
Der mich echt geprägt hat, weil das zu erleben, da im B-Block stand ich damals. Es war.
Wir waren neulich auch im B-Block. Wir haben noch zuletzt mit einem Präsidentschaftskandidaten gesprochen. Ich meine, der Dietmar, oder?
Ja, ich glaube schon.
War auch im B-Block. Ja. Es scheint auch so eine Art Kombinationspunkt zu sein für spätere zukünftige Funktionärskarrieren beim VfB Stuttgart.
Vielleicht, ja.
War das für dich auch so allgemein dein VfB-Highlight oder sticht da noch was anderes raus? So wirklich das, was als erstes in den Kopf kommt, wenn du darüber nachdenkst, unvergessliche VfB-Momente?
92, ich habe nicht an die Meisterschaft geglaubt, aber wir wollten uns von unserer Initiative, wir waren damals noch kein Fanclub, das kam erst später, wir wollten uns für die Saison bedanken und wir waren so in der Hybris und haben gesagt, zwei Busse kriegen wir voll und 2 Tage vorm Spieltag hatten wir einen Bus voll und haben echt gebettelt bei unseren Familien, bei den Eltern, beim Vater und so, geht mit bitte, wir haben das finanziert, ihr müsst mit. Wir haben den Bus voll bekommen und wir haben heute noch dankbare Menschen.
Das glaube ich.
Und ich weiß noch ganz genau, ich glaube, Delving hat das Spiel gepfiffen und es wurde ja gestürmt schon vor dem Abpfiff. Ich saß in der Kurve, ich habe gesagt, runter. das ist noch nicht aus. Und dann hat er abgewinkt und dann sind alle Dämme gebrochen. Und das hat mich sogar ins 100 Jahre VfB-Buch gebracht.
Aha.
Das habe ich ein Jahr später zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil es war ja dann 93. Und also ohne Hintergrund hat mir das jemand geschenkt, einfach weil ich VfB-Fan war. Und ich schlag das auf und blätter durch. Und dann gibt es dieses Bild, die von der Haupttribüne runter fotografiert, ins Stadion, die ganze Menschenmenge auf dem Platz. Und da steht einer mit dem Fanschal auf der Trainerbank von Leverkusen, so, und das schön. Bin ich. Das ist für mich immer noch so ein bisschen ein episches Bild.
Ja, kann ich
nachempfinden. Es berührt mich immer noch, es berührt meine Kinder, wenn sie es anschauen. Das ist echt ein ganz toller Moment.
Ich würde vorschlagen, wir gucken mal so ein bisschen in den Verein, wie es aktuell bestellt ist.
Also bevor wir das machen.
Habe ich wieder was vergessen?
Ja, wir haben was vergessen, fast vergessen, was wir auch schon bei den drei ersten Aufnahmen mit den Präsidentschaftskandidaten vergessen haben, nämlich uns beim Fanprojekt zu bedanken, weil wir nehmen das hier die ganze Woche in Beschlag und wir haben auch jeden gefragt, kennst du das Fanprojekt? Und du hast gesagt, du warst zum Beispiel auch noch nie hier.
Ja.
Deswegen gebe ich dir auf jeden Fall auch den Saisonbericht vom Fanprojekt mit, weil die machen natürlich mehr, als uns hier irgendwie Unterschlupf zu gewähren, sondern wirklich viel, sind bei jedem Spiel dabei, egal ob zu Hause oder auswärts, haben hier Angebote und so weiter. Und an der Stelle nochmal vielen Dank ans Fanprojekt, denn ohne die Bereitschaft und Mitarbeit und Kompromissbereitschaft vom Fanprojekt wäre es gar nicht möglich, mit allen Kandidaten hier aufzunehmen.
Top-Hinweis, deswegen machen wir das zu zweit, weil ich solche Sachen vergesse. Und keine Sorge, die anderthalb Minuten hängen wir hinten an.
Ja,
also die fehlen dir dann nachher nicht. Nee, ich wollte nämlich jetzt tatsächlich die Bestandsaufnahme machen des e.V. Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen und das sind fast meine Lieblingssegmente hier. Denn also ich habe das Gefühl, da könnten wir wirklich noch stundenlang sprechen. Vielleicht können wir das nachholen, wenn du dann ins Präsidium einziehen solltest. Dann machen wir einfach mal einen Deep Talk, Deep Dive mit Michael Reichel, hätte ich Bock drauf. Aber jetzt geht's um die Aktualität. Mhm. Der Wahlausschuss, das fand ich super, hat den Präsidentschaftskandidaten eine Frage gestellt, auf deren oder die Antwort, die diese Frage erfordert, die zeigt eigentlich gleich, ob du geeignet bist für dieses Amt oder nicht. Und die Frage war, warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Und ich würde dir gerne die gleiche Frage stellen. Du engagierst dich jetzt schon wirklich seit vielen Jahren für den VfB, hast für den VfB für unterschiedliche Rollen schon kandidiert. Warum ist es dir wichtig, ein Amt beim VfB Stuttgart zu bekleiden? Mhm.
Also nicht, um das Präsidiumsamt oder um Mitglied im Präsidium zu sein, sondern um über dieses Amt machen zu können, gestalten zu können, tatsächlich Dinge verändern zu können, gemeinsam mit den Mitgliedern. Das war auch der Grund, warum ich mich engagiere. Ich bin ehrlich, ich bin damals auch ein Verfechter der Ausgliederung gewesen. Zum 2017.
Da warst du einer von vielen, wenn ich mir das Abstimmungsergebnis nochmal vor Augen rufe.
Ja, und ich habe auch die Hand gehoben, oder es, ne, was haben wir? Wir haben.
Es war elektronisch, da gab es ja auch ein paar Imitationen.
Reden wir nicht mehr drüber. Genau. Reden wir nicht mehr drüber. Und war aber auch blind, ne? Weil Dinge, für die ich heute kämpfe, nämlich die Ausgliederungssatzung in einen Rahmen zu bringen, der uns heute wirklich hilft und nicht der uns blockiert und der uns Rechte nimmt, da war ich dafür. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nicht gelesen und bin erst draufgestoßen, als eben auch da Klaus Vogt-Hitzelsberger Thematik aufkam und ich mich mal hingesetzt habe und habe gedacht, mein Gott, also die Satzung unseres örtlichen Fußballvereins ist sauberer aufgestellt, ist klarer aufgestellt wie das, weil hier haben wir so viele Möglichkeiten und habe gedacht, nee, das kann so nicht gehen, da muss was getan werden. Und das ist auch das Thema Machen. Also wirklich nicht jetzt auch, ich habe da natürlich eine Idee gehabt und hätte auch hinsetzen können und sagen, so, das mache ich jetzt einen Satzungsänderungsantrag drauf. Aber wir haben halt so viele verschiedene Interessenslagen. Und ich wollte mich erst mal gucken, interessiert es die anderen auch? Und deshalb geht es mir jetzt auch darum, ich freue mich auch da zu sein, weil ich dann Angebote aussprechen kann und nicht nur der Unternehmer bin, der da vielleicht bei Hashtag WirVfB was gemacht hat, sondern tatsächlich auch, dass wir Pläne haben, ne? Und die Pläne auch vorstellen können. Und dann darf sich ja jeder auch entscheiden.
Was wäre denn so dein wichtigster Plan, den du umsetzen möchtest? Also was würdest du als erstes in Angriff nehmen, wenn du gewählt wirst?
Also einer der wichtigsten Punkte ist, Vertrauen aufzubauen oder wieder aufzubauen. Wir haben zu kämpfen mit Misstrauen in handelnde Personen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das steht auf einem anderen Papier. Es geht aber darum, dass wir es schaffen müssen, dass die Mitglieder wieder Vertrauen in die handelnden Personen haben, auch Vertrauen in eine Satzung haben, dass die eben tatsächlich unsere Rechte auch schützt. Das ist so ein Thema und das geht einher mit dem Thema Transparenz. Da haben wir ordentlich viel zu tun. Da habe ich auch ganz konkrete Vorschläge und Ideen. Das Zweite ist, dass der e.V. wirklich seine Rolle als Mehrheitsgesellschafter auch voll aktiv einnimmt und lebt. Das hat zu viel Misstrauen geführt in dem letzten Jahr. Und auch da gilt es, nochmal drauf zu schauen, dass wir am Ende einen Aufsichtsrat haben, der kompetenzbasiert ist, nicht netzwerkbasiert, was viele Aufsichtsräte auch in Wirtschaftsunternehmen haben, dass eben über Netzwerke die Besetzungen erfolgen. Wir brauchen aber tatsächlich die Kompetenz. Und natürlich, das sind zwei weitere Felder, die Tradition ohne die geht's nicht. Die verbindet uns. Wir sind kein Start-up, wo man mal schnell irgendwas machen kann, sondern wir brauchen eben das Herzstück, die Seele auch. Das zu gucken, wie kriegt man das auch in die zukünftigen Generationen, wie macht man das erlebbar? Wir haben es nicht. Also wir können da über Museum reden, über digitale Geschichten, aber es muss wieder erlebbar werden und nicht nur im Stadion spürbar. Und das andere ist natürlich infrastrukturell, prozessual, organisational. Hat wirklich der Verein einiges vor der Brust. Und deshalb bin ich auch froh, dass die nächste Legislatur einmalig 5 Jahre sind. Weil ich glaube, die ganzen Themen, es sind so viel, die mal auf eine schöne Zeitschiene zu legen und am Ende der 5 Jahre ein Präsidium zu haben, das sich bewerten lässt aufgrund dessen, was sie angegangen sind und gemeinsam mit den Mitgliedern gemacht haben. Das wäre toll.
Du hast gerade eben gesagt, es wurde viel Vertrauen zuletzt verspielt. Würde ich dir recht geben, weil wenn man von außen drauf schaut, hat man das Gefühl, dass unser Präsidium irgendwie nie zur Ruhe kommt. Ja, also du hast Konflikte, die über die Presse, über Social Media ausgetragen werden. Es wurde immer versucht, entweder Fans oder auch Kapitalvertreter zu instrumentalisieren. Warum ist das deiner Meinung nach so? Warum ist es so schwer, eine konstruktive Zusammenarbeit ins Präsidium des VfB Stuttgart zu bekommen?
Also ich glaube, das hängt wesentlich damit zusammen, 2 Punkte. Das erste ist, dass Rollen, die da sind, nicht zu 100% gelebt werden. Das heißt, dass wir zwar klare Rollen haben, aber da bricht mal jemand aus und äußert sich auch zum Thema, was ihn vielleicht nichts angeht. Oder wo er eine Meinung dazu hat, die darf er ja auch haben, aber die eben nicht in die Öffentlichkeit gehört in dem Moment, sondern es muss sich eben dann das Präsidium oder der Präsident zum bestimmten Thema.
Sind das verletzte Egos?
Ich glaube, es werden einfach Räume genommen, das ist aus meiner beruflichen Erfahrung raus, wenn Räume da sind, muss sie jemand besetzen. Wenn der Verein zum Thema schweigt, dann muss jemand anderes, nimmt sich den Platz und äußert sich. Und da meine ich das Thema Transparenz. Wir müssen viel früher unsere Gedanken nach außen geben. Wir müssen viel früher sagen, wo sehen wir denn auch Konfliktfelder? Also und deshalb werden dann eben die Räume auch bespielt von anderen, die vielleicht die Rolle nicht haben. Ne?
Ja, gut, Sebastian, ich würde vorschlagen, du darfst jetzt mal mit den Thesen weitermachen. Bestandsaufnahme muss wie immer kurz ausfallen, da können wir auch wieder länger drüber reden, aber das will das Format so.
Genau, und wie schon bei den Kandidaten für das Amt des Präsidenten, haben wir wieder Thesen formuliert, weil wir haben ja im Bundestagswahlkampf aufgepasst, Thesen sind immer gut, je steiler, desto besser, und da wir uns ja nicht sicher waren, wie steil die Thesen sind, die ihr quasi mitbringt, haben wir die Thesen schlichtweg erstmal selbst formuliert, und du darfst jetzt zu den 10 Thesen, die ich dir nenne, erstmal sagen, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu, und wenn es Thesen gibt, wo du das nicht einwandfrei so qualifizieren kannst, dann werden wir natürlich hinterher drüber sprechen, und der Fairness halber ist es so, 5 von den Thesen kriegt wirklich jeder gestellt und die anderen 5, die sind so ein bisschen variabel.
Okay.
Dann gehen wir rein. Also, unsere erste These lautet, der Präsident des Vereins ist gleichzeitig auch immer der Aufsichtsratsvorsitzende.
Stimme ich zu.
75+1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
100%.
Die Anzahl an Amtszeiten für Gremienmitglieder sollte zeitlich begrenzt werden.
Stimme ich zu.
Der Vereinsbeirat ist mit 9 Mitgliedern aktuell überbesetzt.
Stimme ich nicht zu.
Der e.V. braucht dringend weitere hauptamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.
Stimme ich 100% zu.
Der VfB e.V. braucht weitere Ausschüsse und oder Arbeitsgruppen.
Habe ich besondere Gedanken dazu? Ich sage jetzt ja und ich hoffe, wir kommen nachher nochmal drauf, weil ich da eine besondere Gruppe sehe.
Jetzt wird es speziell. Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Aktuell nein, stimme ich nicht zu.
Die Zusammensetzung der vom Verein entsandten Aufsichtsratmitglieder muss verändert werden.
Ja, stimme ich zu.
Dann ist es quasi, glaube ich, so ein Stück weit der Joker. Der VfB braucht ein eigenes Museum.
Ja.
Da wird jeder ja sagen. Und die letzte These ist, auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
Da stimme ich nicht zu. Das geht um die Art und Weise, wie Rücksicht genommen wird und wie wir miteinander kommunizieren.
Dann lass uns doch. Ich würde sagen, darüber wir gleich sprechen, weil letzte These, dann rollen wir das Feld jetzt von hinten auf und wir können gleich drüber sprechen. Also es wird nicht zu viel Rücksicht drauf genommen, aber die Art und Weise. Was bedeutet das für dich konkret?
Naja, also die Art und Weise ist, wie werden Entscheidungen herbeigeführt? Ja, also wie laufen Entscheidungen in der AG ab? Zum Beispiel beim Thema Investorensuche. Wie kommt's, und das ist für mich noch ein bisschen so ein Blackbox, wie kommt's denn eigentlich zu der Entscheidung, dass ein Investor Interesse bekundet und dass er dann sagt, ja, ich bin bereit, hier reinzukommen. Und was passiert dann? Und diesen Prozess durchschaue ich noch nicht. Mhm. Ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wie er läuft. Ich habe mich auch schon ein paar Mal versucht zu erkundigen. Das wäre aber das wichtige Momentum. Inwieweit ist dann die Kraft eigentlich auf Seite der Vorstände der AG bei den Verhandlungen und inwieweit ist sie beim e.V.?
Wie sollte er denn laufen? Also deiner Meinung nach?
Also ich finde schon, dass es da, und ich glaube, den Prozess gibt's auch, dass die AG-Vorstände den Auftrag haben vom Aufsichtsrat und dementsprechend natürlich auch vom Mehrheitseigentümer des e.V.s, Investoren zu suchen. Und dann gehört es aber meines Erachtens dazu, erstens, wenn es ein grundlegendes Interesse gibt, dass man dann schaut, unter welchen Gesichtspunkten, Voraussetzungen ist dieser Investor denn bereit zu kommen? Und dann braucht es eine offene Diskussion. Und die hatten wir zum Beispiel bei dem Thema Aufsichtsratsvorsitz Porsche, die hatten wir erst im Nachhinein, hatten wir keine offene Diskussion, sondern in den Klar.
Und also die offene Diskussion forderst du dann zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung ein?
Ja, wenn es Rechte der Mitglieder beschneidet. Und ich finde, dieses Versprechen, das dann gebrochen wird, das ist schon ein Recht, was dadurch entstanden ist. Und da brauchen wir einfach mehr Transparenz. Wir brauchen einfach auch den Mut. Wir müssen unseren Mitgliedern doch zutrauen, dass sie so eine Entscheidung treffen können, dass sie auch bereit sind, wenn sie sagen, der Investor ist mir wichtig, dafür müssen wir aber was geben, dann müssen wir doch einfach den Mut auch haben, die Mitglieder darüber zu informieren und entscheiden zu lassen, ob sie das tatsächlich tun. Das ist Aufgabe dann aber auch vom Präsidium. Wenn ein Präsidium der Überzeugung ist, soll so sein, dann muss das Präsidium die Mitglieder darüber auch informieren und überzeugen. Und wenn die Mitglieder dann sagen nein, dann hat der Vorstand den Auftrag, weitere, andere Investoren zu suchen. Aber nur so kann es doch funktionieren.
Also du willst dann praktisch eine offene Debatte oder eine Abstimmung über den potenziellen Investor bei einer Mitgliederversammlung?
Ich glaube nicht, dass wir über den Investor an sich abstimmen, sondern nur, wenn es Rahmenbedingungen gibt, die dann was verändern.
Zum Beispiel den Aufsichtsratsvorsitz.
Genau.
Ja, und da fand ich es ganz spannend, was bei dir auf der Webseite stand. Da gibt es nämlich folgendes Zitat. Eine klare Verankerung der ehemals gelebten Praxis, also Präsident ist gleich Aufsichtsratsvorsitzender, soll als Vorschrift in die Satzung der AG implementiert werden. Mhm. Ja, und rein rechtlich ist klar, hat so eine Soll-Vorschrift keine Legitimation. Wie würdest du sie denn dann verteidigen wollen, wenn sich der Aufsichtsrat dagegen entscheidet, den EV-Präsidenten als Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen?
Davon hängt wieder ab, wie wir unsere entscheidende Rolle bei der Besitzung des Aufsichtsrats letztlich
erfüllen.
Wenn es eben dann vielleicht netzwerkbasiert ist und da Menschen sitzen, die vielleicht sich weniger für den Verein interessieren und für die Rechte der Mitglieder, dann kommt es natürlich recht schnell zu solchen Situationen gegebenenfalls. Und wir müssen eben darauf achten, dass diese Amtsträger, die im Aufsichtsrat sitzen, dass die durch einen guten Prozess gehen, einen kompetenten Prozess und dass die Mitglieder auch einen Einfluss haben auf die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder. Das bedeutet, die zur Wahl stellen, müssen auch entscheidend von der Mitgliederversammlung ein Go bekommen haben.
Also die von Abstimmung. Den Mitgliedern. Also dass man über mögliche Aufsichtsratsmitglieder, die vom e.V. entsendet werden, dann auch abstimmt.
Genau.
Und über alle oder würdest du dann nur zum Beispiel einen Fanvertreter auswählen, der dann eben...
Ich finde über alle. Und ich habe da tatsächlich, weil das vorher war, ob wir noch ein Gremium brauchen oder so, auf dieser Basis, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit man ausholen können, der Aktien- und der Genossenschaftsmodelle, die ja jetzt auch diskutiert werden, das war für mich so das entscheidende erste Merkmal. Als ich von den Aktienausgaben an die Mitglieder gehört habe, so als erstes, oh ja, im Wohnzimmer, so eine Schmuckachse hinter mir hängen, von meinem Verein, wunderbar. Also kann ich mir echt schön vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich entsteht ein Mitspracherecht, ich kann mich äußern. Meistens wird es ja auch gebündelt in irgendeiner Aktionärsgesellschaft dann oder Gemeinschaft, wo dann die 3,1% vertreten werden. Aber der entscheidende Einfluss ist auch nicht da. Genauso wäre es auch beim Genossenschaftsmodell, wenn jetzt eine Genossenschaft alles kauft und dann die Mitglieder sich an der Genossenschaft beteiligen. Auch da, ich mag eigentlich mehr Mitbestimmung, weil ich das Vertrauen habe, dass unsere Mitglieder das auch können, dass die tatsächlich da mitgehen. Und mein Gedankenspiel ist tatsächlich, dass wir einen sogenannten, also ich habe es jetzt einfach mal arbeitstitelmäßig Mitbestimmungsrat gebildet. In dem sitzt das Präsidium und gewählte Vertreter der Mitgliederversammlung, die ebenfalls diese Kompetenzen mitbringen, die nachher auch ein Aufsichtsratmitglied mitbringen muss, dass sie zumindest wissen, um was geht's da, was brauchen wir für Menschen. Und aber nicht nur das, sondern dass da auch Mitglieder sitzen, die eben tatsächlich Menschen wie du und ich sind, die aus der Gesellschaft kommen, die so Inklusivitätsthemen mit reinbringen. Und da in diesem Mitbestimmungsrat geht's drum, wenn die Entscheidungen der Hauptversammlung anstehen, da müssen die Präsidiumsmitglieder, Präsident, Präsidiumsmitglieder diesen Rat überzeugen, wie sie ihre Stimme abgeben wollen. Das heißt, das sind Aufsichtsratsmitglieder, die wollen wir in die Abstimmung geben. Und da wollen wir euch jetzt überzeugen, sind es auch die Menschen, die ihr wollt. Somit hat es auch eine andere Legitimation. Am Ende wird es trotzdem nur eine Stimme in der Hauptversammlung geben für die 78,2%. Das ist klar. Aber wir haben einfach mehr Beteiligung. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir da viel hinkriegen, auch bei strategischen Entscheidungen, die müssten auch da logischerweise getroffen werden. Und es entbindet auch ein Präsidiumsmitglied nicht, sondern wir müssen eigentlich viel mehr Überzeugungsarbeit leisten für unsere Gedanken, für unsere Strategien, die im Präsidium entworfen worden sind.
Hast du jetzt eigentlich das Gefühl, dass die aktuell, ohne jetzt da wirklich einzelne Personen angreifen zu wollen, aktuell vom e.V. entsandten Aufsichtsratsmitglieder, dass es da irgendwie einen Anforderungskatalog gab, den man abgearbeitet hat, um zu schauen, ja, der passt nicht? Oder wie erklärst du dir, wie bislang die Wahl getroffen wurde, wer vom e.V. in den Aufsichtsrat entsandt wurde? Weil das ist, um das nochmal auszuführen, ja, das ist ja im Endeffekt genau das Problem, was wir aktuell haben. Also ich finde so eine Sollbestimmung oder ich weiß gar nicht, Bernadette hat auch dafür einen Begriff verwandt, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber praktisch
verpflichtend.
Genau, das finde ich super, aber es ist ja rein symbolisch. Mhm. Also der wirkliche Hebel ist ja tatsächlich das Mitglied, das Aufsichtsratsmitglied, was vom e.V. entsandt wird. Ja. So. Und ich weiß zum Beispiel jetzt als Mitglied überhaupt nicht, welche Kriterien da angelegt werden. Ich weiß noch nicht mal, ob man da wirklich Bedürfnisse deckt, die ja eigentlich im Aufsichtsrat gedeckt werden sollen, oder ob das vielleicht dann auch, ja, ich sag mal so, eine Hand wäscht die andere mäßig funktioniert. Ja, der gibt mir was, dafür kriege ich was von ihm. Ich meine jetzt gar nicht Bestechung, sondern ich meine, keine Ahnung, öffne Türen für Investoren oder was auch immer. Aber ich
glaube, das ist das, was du mit Netzwerk basiert meintest, oder? Also darauf läuft er hinaus.
Ja. Und deine Frage zu beantworten, ich mag es gar nicht bewerten, weil ich den Prozess nicht kenne. Ich weiß nicht, ob es einen gab. Ich weiß nicht, wie er lief, wenn es einen gab. Ich habe gefragt. Ich habe keine Antworten bekommen.
Darf ich fragen, wen du gefragt hast?
Ja, ich habe im Vereinsmanagement mal nachgefragt. Mhm. Ich habe mit einzelnen Organmitgliedern auch gesprochen. Weiß nicht, ob die genannt werden wollen. Das lasse ich jetzt lieber stecken.
Nee,
aber
das braucht man
tatsächlich,
ja nicht.
Ich habe keine Auskunft bekommen. Und deshalb möchte ich auch auf den alten Prozess weniger schauen, sondern eher auf den neuen, den wir wirklich gestalten können. Und ich glaube auch, dass wir die Öffnung haben. Ja? Wie gesagt, ich bin wieder bei dem Thema, ich traue es unseren Mitgliedern zu, dass wir bei bald 130.000 Mitgliedern so viele kompetente Menschen haben, die in so einem Mitbestimmungsrat wirklich auch Gedanken haben, was läuft eigentlich in so einer AG, was ist da im Zusammenspiel wichtig, die nicht nur auf jetzt vielleicht die Kurven sich blicken und sagen, ich will meinen VfB gewinnen sehen, sondern dass es mehr ist. Da haben wir sicher ganz, ganz viele Menschen, die das abbilden können.
Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es so, du möchtest ja nicht, dass über jeden Aufsichtsrat die 130.000 entscheiden, sondern dass wir erstmal Leute definieren, 3, 4, 5, denen wir zutrauen, dass sie die Kompetenz haben, darüber zu entscheiden, ob der Kandidat, den das Präsidium für den Aufsichtsrat nominiert, ein geeigneter ist oder nicht.
Genau.
Okay. Genau. Und du hast ja vorhin auch die These gestellt, ob man die Zusammensetzung der vom e.V. entsandten Aufsichtsratsmitglieder verändern müsse. Da hast du gesagt, nee, stimmt, also du findest es okay, wenn es so bleiben würde, wie es aktuell ist.
Vom Verein entsandt sind ja letztlich nur 2 Präsidiumsmitglieder.
Ja, wir meinten damit.
Du meinst die Gesamtzahl?
Ja.
Ja, okay. Jetzt, da bin ich auf meinen. Also ich plädiere, dass wir zumindest auf 12 Mitglieder gesamt den Aufsichtsrat erweitern.
Ja.
Weil wir ja die Situation haben, dass eben Porsche und Mercedes die 4 Sitze zugesichert wurden vertraglich. Das geht übrigens ja auch.
Mhm.
Ja, also da sind wir ja auch in der Verpflichtung. Also deshalb glaube ich auch, dass wir das mit dem Aufsichtsratsvorsitz auch hinbekommen, dass wir zumindest so eine 66% Geschichte haben. Weil das richtige Abbild kriegt man nicht hin, da bräuchte man Aufsichtsrat mit 20, vergessen wir.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Aber dann haben wir ja 2 Drittel und die 2 Drittel kommen vom e.V. und da haben wir noch 3, die aus dem Präsidium kommen und dann haben wir noch die restlichen, die wir besetzen können. Das sind in dem Fall dann noch 5.
Die 3 aus dem Präsidium sind fest drin, nicht so wie jetzt, es sind ja 2.
Zwei, egal ob man es jetzt verändert oder nicht, aber der Dritte im Bunde gehört mitberufen. Mhm. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wir brauchen eine Konsistenz, wenn es zum Beispiel zu Rücktritten kommt. Wir müssen die Sprache, die im Präsidium gesprochen wird, im Aufsichtsrat abbilden. Und wenn wir da nicht alle drei drin haben oder es geht einer raus und es sitzt noch nur noch einer drin, dann ist das nicht stimmig.
Ja, kann ich nachempfinden. Und würdest du gerade das Thema Fanvertreter nochmal angesprochen, da auch jemanden mit reinholen wollen, ja, der eben die Fansicht vertritt? Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe Klaus Vogt hier mal zu Gast gehabt und habe ihn genau danach gefragt. Da meinte er, ja, ich verstehe die Frage mehr oder weniger nicht. Ich bin doch der Fanvertreter. Aber das siehst du nicht abgedeckt.
Nee, also wir sind alle Fans, aber wir kommen doch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ja? Ich finde schon, dass der Fan, der auf der Haupttribüne Seite sitzt, der unterscheidet sich nochmal von dem Fan, der an der Haupttribüne Mitte sitzt. Der unterscheidet sich von der Kurve, der unterscheidet sich von der Untertürkei. Die definieren sich doch alle anders. Und das glaube ich schon, dass es da einen Unterschied gibt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich habe ein großes Interesse an der Kurvenmeinung, aber ich bin nicht der Repräsentant der Kurve. Also das maße ich mir nicht an. Und wo ging die Frage jetzt gerade hin?
Ach genau, ob
wir den brauchen. Genau. Ja, brauchen wir. Wir brauchen aber mehr Kompetenzfelder, wie jetzt Menschen da sind. Das bedeutet, wir brauchen Menschen, die auch mehrere Kompetenzen in sich vereinen. Ja? Also, wenn wir jetzt jemand aus der Kurve haben, der aus dieser Szene kommt und gleichzeitig eine Marketingkompetenz hat oder eine infrastrukturelle Kompetenz, was wir in der Zukunft übrigens brauchen. Und ich glaube, wir haben jetzt natürlich Dietmar aktuell im Präsidium, der infrastrukturelle Projekte sicherlich beaufsichtigen kann, rein von dem Gedanken her. Aber da müssen wir auch schauen. Und da gibt's jemand, der zwei auf sich vereint, dann wäre das natürlich ein genialer Mensch, ne, der da reinkommt. Oder Fansicht, Inklusionssicht, Inklusivitätssicht und eben noch was anderes. Und wir haben 130.000. Ich persönlich muss auch sagen, ich würde gern, da gehe ich mal einen weiteren Schritt, ich hätte gern so eine Art Think Tank. Ich würde gern wissen, welche Kompetenzen verstecken sich denn bei den 130.000 Mitgliedern? Wer von den 130.000 ist eigentlich bereit mitzuarbeiten? Mhm. Also mal zu sagen, wer will mitmachen, kann sich mal eintragen in die Datenbank, seine Daten auch preisgeben und kann sagen, ich habe die und die Kompetenzen, die möchte ich, wenn sie gebraucht werden, einbringen. Sodass wir in entscheidenden Momenten auch mal schnell reagieren können, mhm, und uns vielleicht nochmal Meinungen hinzuziehen könnten. Das werden nicht 130.000 sein, die da Hurra schreien. Aber wenn wir da nur 500 Leute haben, die sagen, grundsätzlich habe ich Interesse, was glaubt ihr, was da schon an Bewegung reinkommt? Ja, weil das sind auf einmal dann auch Menschen, die sich noch mehr für die Themen interessieren, die gespielt werden.
Also eine Kompetenzdatenbank mit, genau, VfB-Mitgliedern, mhm, das finde ich schon interessant.
Also dass sie dann datenschutzkonform ist.
Ja, davon, ja, gehen wir ja aus.
Geben die
ja
selber
ein. Eben, genau. Genau. Also, jetzt mangelnde Beteiligung von Mitgliedern ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Die 130.000 Mitglieder, wir haben es immer wieder angesprochen. Jetzt zu einer MV kommen ja meistens, weiß nicht, wahrscheinlich kommen 2.000 jetzt Ende, ja, März. Ne? Und das Thema hybride Mitgliederversammlung ist ja ein Evergreen eigentlich. Jedes Mal reden wir wieder drüber und wir haben es auch wirklich jetzt jeden gefragt, der hier stand, haben unterschiedliche Meinungen gehört, sehr, sehr spannend, und deswegen darfst du jetzt nochmal in der Breite oder in der Tiefe nochmal deine Meinung preisgeben, was du denn drüber denkst, ob wir hybrid gehen sollten oder nicht, weil wenn du Teil des Präsidiums, ja, bist, Stand jetzt, kannst du es ja mitentscheiden.
Genau, wobei kommt ja drauf an, jetzt was auch mit den Satzungsänderungen, genau, kommt. Ja. Wenn jetzt die Satzungsänderung durchgeht, wovon ich jetzt ausgehe, dann brauchen wir eben auch die MV für die Entscheidung. Und dann ist es ja mit der Legitimation eh kein Thema mehr, weil dann ist klar, was man braucht. Und meine Sicht der Dinge ist, dass wir, ich finde, das Abstimmungsverhalten hybrid möchte ich aktuell gerade nicht haben. Ich sehe da auch nicht unbedingt den Bedarf. Ich möchte auch nicht, dass Menschen nur mal ganz kurz kommen, ihre Stimme abgeben, weil sie irgendwo vielleicht aus irgendeinem populistischen Moment raus was machen wollen oder dass ich mal ganz kurz wo reingehe, dass ich den Präsident abwählen kann mit einem Klick. Das finde ich, ist nicht gut. Was mich tatsächlich enttäuscht ist, 2022 auf der MV stand ja das Thema der Aufzeichnung zur Debatte in der Satzungsänderung und ich musste heimfahren und ich habe abgestimmt, bin heimgefahren, bin davon ausgegangen, das Ding geht durch wie nix und ist gescheitert. Das finde ich ausschließend. Das finde ich nicht inklusiv, weil es gibt so viele Menschen, die zumindest teilhaben möchten, vielleicht nicht 8 Stunden, aber mal den Präsidenten reden zu hören, mal die AG-Sprecher reden zu hören, was die Ergebnisse, wie die bewerten oder aber auch mal vielleicht eine Wahl beobachten. Das finde ich, das können wir unseren Mitgliedern auch eigentlich zumuten bzw. anbieten. Weil da müssen wir uns dann auch nicht wundern, weil vielleicht kommt der eine oder andere und sagt, das nächste Mal möchte ich doch dabei sein. Mhm. Also das ist etwas, wo ich schade fand, dass das damals nicht durchging, dass wir aufzeichnen können und ausstrahlen.
Also für dich wäre es dann praktisch eine Möglichkeit gewesen, im Anschluss die Mitgliederversammlung zum Beispiel über VfB-TV mit einem Schlüssel, der generiert wird über deine Mitgliedernummer zum Beispiel, dann eben den Mitgliedern zugänglich zu machen, so dass sie sich das Ganze nochmal anschauen können.
Oder live.
Ja, oder live sogar.
Wäre mir fast noch lieber, weil ich muss ja diese Emotion haben.
Genau, ohne Online-Abstimmungsmöglichkeit.
Genau, ohne Online-Abstimmungsmöglichkeit. Und ich bin trotzdem ehrlich, ich glaube nicht, dass wir in 25 Jahren über das Thema noch reden.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Aber jetzt aktuell finde ich es absolut. Ich möchte den Zugang, eben um Beteiligung zu machen. Die Abstimmung braucht es meines Erachtens aktuell nicht.
Aber trotzdem sollten wir gucken, dass wir wieder mehr Menschen mobilisieren, die dann vor Ort sind. Also nicht nur 2.000, 130.000, sondern vielleicht mal 5.000 oder vielleicht auch mal 10.000 ohne Gratis-Trikot.
Ja, genau. Nur Sebastian, dafür müssen die Leute ja auch die Themen kennen, um die es eigentlich geht. Und bei uns im Verein kennt keiner die Themen. Wenn du die Menschen draußen fragst, was hast du gehört, was hast du im letzten Jahr, auch ich, der nah dran bin, was weiß ich denn, was der Vereinsbeirat im letzten Jahr alles besprochen hat? Ich weiß so gut wie nichts. Ich weiß nicht, was das Präsidium umtreibt. Ich höre jetzt von unserem jetzigen Präsidium über euren Ding, was für Gedanken da sind. Ich krieg sie aber so real nicht mit.
Ja gut, das wäre vielleicht eine Formatidee für uns, dass wir einfach vierteljährlich das Präsidium oder den Vereinsbeirat einbestellen und so eine Art Bestandsaufnahme immer machen. Was ist denn eigentlich passiert?
Nee, das soll in der Zukunft, und dafür würde ich mich stark machen, wenn ich gewählt werden soll, ein Format geben, wie könnte sich zum Beispiel 1893 transparent nennen, in dem einmal im halben Jahr wirklich online berichtet wird, die Sachstände der Projekte, in dem auch aufgerufen wird, da braucht man noch jemanden, da kann man auch, können wir auch nochmal reingehen. Und quartalsweise auch tatsächlich berichtet wird, was sind so die Fortschritte? Wo brauchen wir vielleicht Beteiligung? Was steht zur Debatte an? Und zu dem Thema Transparenz auch, wir haben ja häufig das Thema der Illoyalität, dass nach Entscheidungen Dinge durchgestochen werden. Und ganz großer Aufschrei immer, wenn doch eine Entscheidung getroffen, müssen doch alle dahinter stehen. Bin ich auch Verfechter davon. Aber wie kommt's eigentlich zu dieser Illoyalität? Wir kriegen nie die Entscheidungsgrundlagen. Wir kriegen nicht, ihr habt entschieden, was hat dafür gesprochen, was hat dagegen gesprochen, was waren die Argumente, die trotzdem Berücksichtigung
gefunden haben. Hast du mal ein Beispiel, damit ich es ein bisschen plastischer habe? Also welche Entscheidung schwebt dir da gerade vor, wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen können?
Also es sind zum Beispiel alles, was auch mit den Satzungsgeschichten zu tun hat. Ne? Mhm. Also alles, was in diese Richtung entschieden wurde, was kommt auf eine Mitgliederversammlung drauf, was kommt nicht drauf. In letzter Zeit ist ja ziemlich viel auch durchgewinkt worden. Und in die Richtung geht es.
Zum Beispiel Abwahlanträge oder manche sowas?
Ja, genau, genau. Also und da wünsche ich mir tatsächlich, dass es eben dann auch kommt. Zum Beispiel ich. Letztes Jahr, Bewerber fürs Präsidiumsamt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich abgelehnt wurde.
Okay, also du hast keine Begründung bekommen.
Ich habe keine Begründung bekommen. Ich habe jetzt vom Wahlausschuss, da muss ich sagen, ich habe ein Feedback bekommen, das war wirklich richtig gut. Da sehen wir Punkte, die tatsächlich in der Zukunft vielleicht auch herausfordernd sein können. Da sehen wir Punkte, da läufst du gut unterwegs, so wie man es sich vielleicht auch im Verein wünscht. Und genau so ein Feedback hat, glaube ich, auch jeder bekommen. Und das ist transparent, das schafft auch Vertrauen.
Wir haben natürlich mit dem Wahlausschuss einen Vorteil. Es sind mehr Menschen da, die sich darum kümmern können. Der Vereinsbeirat war zu neunt. Da haben sie es vielleicht nicht geschafft, quantitativ.
Und die sich nur drum kümmern, also der Wahlausschuss.
Richtig.
Ne? Also, das ist schon gut.
Und jetzt, vielleicht wäre ja auch eine Möglichkeit, sowas in Zukunft auf hauptamtliche Mitarbeiter auszulagern. Da hast du gesagt, wir brauchen die dringend. Von Dietmar Allgeier gab es die Idee des Geschäftsführers. Ist das, was dir vorschwebt, geht das in eine ähnliche Richtung oder sagst du, nee, wir brauchen eigentlich in der Basis mehr Leute, die sozusagen, ich sag mal, Arbeiten umsetzen und weniger Geschäftsführer sein?
Also Geschäftsführer, ich bin ja Satzungsfreak. Ne? Geschäftsführer ist nicht vorgesehen. Die Geschäftsführung des Vereins hat das Präsidium und der Präsident zu führen. Und wir können präsidiale Aufgaben nicht delegieren. Das geht einfach nicht. Wir bräuchten eine Satzungsänderung für das. Da sehe ich aber tatsächlich die Herausforderung gar nicht. Wir haben drei Menschen, die dann den Verein führen, ne, im Präsidium. Was wir brauchen ist, dass wir die Kompetenz der Mitarbeiter, wir haben ja gute, wenn auch wenige. Leider, also da braucht es sicherlich einen größeren Unterbau. Wie, kann ich jetzt aktuell nicht sagen, weil ich so tief tatsächlich nicht drin bin. Aber
also du kannst es nicht, noch nicht quantifizieren, aber genau. Du weißt, es braucht auf jeden Fall mehr Menschen, die hauptamtlich für den e.V. ja, tätig sind.
Wenn man so oft mit ihnen in Kontakt ist und Kontakt sucht, kriegt man es ja mit. Ne? Ja. Also dass die tatsächlich eigentlich rund um die Uhr laufen. Und dass das, die Frage ist auch, wie lange geht es gut? Also wir haben auch eine Fürsorgepflicht meines Erachtens. Und da ist es meines Erachtens wichtig, dass wir die Kompetenzen, die die haben, einfach auch nutzen, um Entscheidungsbefugnisse auch nach unten durchzugeben. Wenn ich tatsächlich, das Beispiel hat mir Andreas Krupp mal genannt, ne, sagt er, wir müssen hier jeden Kugelschreiber abzeichnen. Also das kann es nicht sein. Da haben wir fähige Menschen. Da muss es einen Entscheidungsrahmen geben, der vom Präsidium gelegt wird, wo man sagt, bis zu den Beträgen könnt ihr entscheiden, weil ihr auch fähig sind, das zu tun, weil ihr die Kompetenz habt. Und dann ist schon mal viel geschaffen. Und wir brauchen natürlich auch, ich denke ja vielen Projekten in der Zukunft, da, also wenn wir das auf die Straße kriegen wollen, dann brauchen wir wirklich einen Unterbau, der auch zuarbeitet. Weil das wird nicht so funktionieren.
Genau, das haben wir jetzt tatsächlich schon eigentlich von jedem gehört, dass die Menschen, die da sind, richtig gut sind, aber so mit Tagesgeschäft ausgelastet sind, dass gar keine Zeit und gar kein Raum mehr bleibt, um in die Zukunft zu denken und Projekte anzustoßen halt. Das finde ich total spannend. Wir hatten auch drüber gesprochen, aktuell ist es ja so, wenn man einmal gewählt wird, dann kann man theoretisch auch immer wieder gewählt werden und auf Ewigkeit in seinem Amt bleiben. Ich meine, man kriegt die Stimmen der Mitglieder, ist ja auch völlig okay, wird dadurch ein Stück weit legitimiert.
Donald Trumps feuchter Traum wird beim VfB gelebt.
aber er wird immer, also zumindest was die Amtszeiten betrifft,
der Rest nicht.
Das genau, ich und ich glaube, das war bei der letzten MV, da gab es ja auch den Vorschlag, die Anzahl der Legislaturperioden pro Amt zu begrenzen, wurde abgelehnt damals. Mhm. Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe ihn eingebracht, den Vorschlag.
War deiner?
Ja, das war unserer von Hashtag WirVfB.
Und jetzt, wenn du selbst im Amt bist, dann wärst du ja dann selbst quasi Leidtragender.
Würde ich ihn, nee, ich bin nicht Leidtragender, sondern ich weiß dann, erstens mal muss ich eine Legislatur Gas geben und wirklich die Dinge auch bewegen und dann kann ich mich zur Wiederwahl stellen und ich glaube, dann ist auch gut, wenn dann nochmals Vollpower gegeben wird, weil das Amt nimmt Energie, also darf man sich, glaube ich, nichts vorstellen, insbesondere ich will ja nicht Präsidiumsmitglied sein, ich will was tun, ich will was machen und ich glaube auch, dass es immer wieder diese neuen Impulse braucht. Ich verstehe aber auch die Sorge, wenn wir jetzt gucken, dass wir nicht mal genügend Kandidaten von Vereinsbeirat gefunden haben für die Wahl, dass wir nur Männer gefunden haben, ja, totales Drama für mich, aber da müssen wir uns hinterfragen, warum ist es so? Also, und ich glaube tatsächlich, weil viele eben immer noch nicht wissen, was denn in diesem Verein alles läuft und was laufen kann. Ich bin der Überzeugung, ohne Witz, wenn ich gewählt werde und die Projekte gemeinsam im Präsidium anstoßen kann, ich glaube, dass wir das Thema in der Zukunft nicht mehr haben, weil es kommt Interesse auf, die Leute interessieren sich für Themen, wenn wir sie bekannt geben, dann interessieren sie sich, dann kann man sagen, hey, kannst dich auch engagieren, du kannst mehr tun, dann passiert auch was. Aber wir müssen halt auch Mut auf die Menschen haben und nicht so ein bisschen das Schweigen, die Themen irgendwie zu beschweigen, weil es könnte ja schwierig werden, es könnte ja kritisch werden. Ja, wir haben ein kritisches Umfeld, das ist doch geil.
Aber glaubst du, dass der e.V. oder der VfB insgesamt ein Stück weit Angst vor seinen Mitgliedern dann hat?
Ich glaube, dass teilweise in den Vergangenheiten der Verein Angst hatte, gewisse Entscheidungen im Vorfeld bekannt zu geben, weil da was losrollen kann. Aber die Reaktion, die dann erfolgt... Die Reaktion, die dann erfolgt, ist ja genau die Konsequenz
davon. Ja, und das ist noch heftiger, ja. Also wir können es ja direkt ansprechen. Nehmen wir die Absichtserklärungen, die gezeichnet wurden. Ich glaube, wenn man da 2023 bei der Mitgliederversammlung offen mit den Mitgliedern drüber gesprochen hätte, wäre das nicht schön geworden. Aber so hat halt der ganze e.V. eigentlich einen Schaden davon getragen. Das ist das, was mich so geärgert hat. Die Unterschriften wurden getätigt. Jeder wusste, was los ist, nur die Mitglieder nicht. Ja. Die haben es dann über Carlos Rubina erfahren. Und das sollte halt so nicht sein.
Klar wäre was losgetreten worden, aber was wäre denn losgetreten worden? Wir hätten ein Präsidium gehabt am Ende, dass sich klar war, was die Leute wollen und dass sich auch klar gewesen sind, was machen wir jetzt draus? Gehen wir da drüber weg? Dann weiß ich, dann hänge ich zurecht als Plakat da irgendwann oder ich kann irgendwann mich verabschieden. Das weiß ich dann, aber dann gehe ich das mit der Konsequenz auch ein, weil ich der Meinung bin, trotzdem meine Entscheidung ist für den Verein besser wie das Votum der Mitglieder. Da muss ich damit leben. Aber was wir wirklich gehabt hätten, wären mündige Mitglieder gewesen.
Ja, ein Diskurs, eine Aussprache.
Genau.
Ja, absolut.
Genau, ich traue mich ja auch zu, wenn man die vor die Wahl stellt. Wir haben ja einen Investor, der möchte den Aufsichtsratsvorsitz. Wenn wir den nicht nehmen, dann müssen wir 3-4 Spieler verkaufen. Also, aber dann weiß man ja wenigstens, woran man halt ist, ne?
Genau. Ja. Ich wollte noch gern wissen, was die Legislaturperioden betrifft. Was schwebt dir davor? Wie oft kann man nochmal antreten?
2.
Also 8 oder jetzt 9 Jahre reichen aus deiner Sicht. Genau. Und dann ist die Geschichte quasi auch auserzählt.
Genau. Hat es eigentlich schon mal jemand länger geschafft beim VfB?
Ja gut, ja klar, aber das, ja.
Aber sonst wenig. Also das ist auch etwas, es muss tatsächlich auch Ruhe reinkommen. Das ist zum Beispiel ein Prozess gewesen, mit dem ich mich echt intensiv auseinandergesetzt habe. Mhm. Weil du musst, wenn du heute für 5 Jahre sagst, hey, das mache ich, dann musst du wirklich genau prüfen, kriege ich das wirklich auf die Kette mit Familie, mit Job und so weiter, weil hauptberuflich ist es nicht. Ich muss Zeiten umschichten. Also bei mir ist es ganz klar, wenn ich für den VfB tätig bin, verdiene ich kein Geld in meinem Job, weil es an mich gebunden ist, an meine Tätigkeit. Und da muss man sich schon drüber im Klar sein, muss man sich klar auch abstimmen. Auf der anderen Seite führt die Klarheit natürlich auch zu einer ganz anderen Grundmotivation, ne? Weil es kommt jetzt auch nichts, was mich unbedingt umwirft. Gott, gesundheitlich, ne? Weiß man nie.
Eine These muss ich unbedingt noch, da muss ich noch unbedingt nachhaken. Da geht es ums Museum. Wo kommt's hin? Wo siehst du das Museum des VfB Stuttgart? Bis wann haben wir's? Weil dass wir es brauchen und wollen, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wo kann man das Ding hinstellen und bis wann ist das Ganze realisierbar?
Also ich glaube ja, dass wir Menschen haben, die das besser beantworten können als ich. Wir haben Menschen im Verein wie die Karte, die sich wirklich seit Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe in meinem Umfeld viele, die sich mit dem Thema Historie vom VfB auseinandersetzen. Deshalb mag ich mich da definitiv nicht festlegen, wo das ist, ob das in der Stadt ist oder tatsächlich in einem neuen Vereinsgelände. Im neuen Vereinsgelände irgendwo. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass wir diesen Ort brauchen. Und weil ich den so wichtig finde, wenn wir da auch Finanzierung brauchen, also da bin ich auch bereit, habe ich auch schon gesagt, da gehe ich auch Klinken putzen bei den Unternehmen hier im Land, weil wir brauchen das. Das ist das Herzstück. Und darauf aufbauend können wir einfach eine gute Zukunft entwickeln.
Ich dachte ja tatsächlich, als jetzt in der Presse war, dass das Bahnhofsviertel in Cannstatt umgestaltet werden soll.
Das ist da.
Da ja. Das Museum hin und die Schwemme dann als Museumsgastro.
Ja, ich wäre sofort dabei. Ich wäre jeden Tag da. Herausragend. Habe ich schon einen neuen Job. Ich wäre der Museumswärter. Nachts im Museum mit Ricky. Ich freue mich schon drauf. Zukunft, hast du gerade gesagt. Gutes Thema. Lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn du gewählt wirst, ist die Umsetzung deiner Pläne auch abhängig vom Team, mit dem du zusammenarbeiten musst. Deshalb mal die Frage, wie sehe denn dein Wunschpräsidium aus, beziehungsweise mit wem glaubst du, könntest du am besten zusammenarbeiten?
Also letztlich, ich kann nicht immer von Mitgliederrechten reden und dann wünsch dir was draus machen und sagen, bitte, wenn er mich wählt, wählt noch den und den dazu. Es geht darum, dass die Mitglieder entscheiden, welche Konstellation Sie für sinnig erachten. Deshalb auch schönen Dank für dieses Format, weil ich glaube, bessere Möglichkeit kriegt man nicht, diese ganzen Felder auch abzugrasen, weil es ist tatsächlich so, es soll nicht die Entscheidung nachher geben, wählen wir eine Hoteldirektorin, die im Vereinsbeirat war, einen Unternehmer in Konfliktlösung, der bei Hashtag WirVfB war, einen Manager vom Lebensmitteldiscount, der gerade im Präsidium sitzt, sondern jetzt können wir nämlich tatsächlich auch vielleicht über die Inhalte entscheiden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich weiß, dass ich schon aufgrund meines Jobs, ich kann mit allen arbeiten. Ich weiß auch, wie man auch, wenn bei dem einen und der anderen ist die Beziehung vielleicht besser. Ja, also da ist die Grundanlage die bessere. Die Frage ist aber, wo verbinden wir uns? Und das Verbinden sollte eigentlich, und das unterschreibe ich bei jedem, mit der Energie, ich will was bewegen sein. Und es gibt andere Gedanken natürlich. Also wie gesagt, Genossenschaftsmodell, Aktie, schön, aber nicht unbedingt meins. Und da geht's um das Ringen und vielleicht ja aber auch das Befragen der Menschen, die es betrifft. Wie denkt ihr denn über die ganzen Geschichten? Und die da mitnehmen. Ich glaube, da kann man ein gutes Zusammenspiel finden.
Dann ist mal anders gefragt, bevor ihr dann zur Wahl steht, dürft ihr auch den Präsidenten wählen. Hast du einen klaren Favoriten für dich oder sagst du, ist mir eigentlich egal, wer von dreien das wird?
Ich habe einen Favoriten, den ich wähle.
Ja. Ich wollte noch mal kurz bei dieser Situation bleiben, dass es ja schon Sinn machen könnte, Koalition zu schmieden, weil wir ja eben genau das, wie du gerade beschrieben hast, wir sind in der Situation, dass wir zuerst den Präsidenten wählen. Könntest du dir vorstellen, dass das für die Zukunft ja vielleicht mal ja wirklich Teamwahlkämpfe gibt beim VfB Stuttgart, dass man sagt, hier sind drei Leute, wenn ihr die wählt, dann gibt's das.
Liste weiß-rot.
Genau, also dann machen wir eine Teamwahl. Was wir uns dann, glaube ich, ein Stück weit nehmen über so eine Teamwahl ist eben dieses Ringen um Meinungen, weil man grundsätzlich ja schon mal gut miteinander verbunden ist. Die starten mit dem gleichen Plan los. Womöglich läuft das Team dann gleich drauf los.
Aber es würde halt was passieren. Also es würde auch was umgesetzt werden. Weil ich habe jetzt das Gefühl, nicht auf eure anstehende Legislatur bezogen, aber dass man sich früher gegenseitig fast schon blockiert hat, nicht aus bösem Gewissen oder, sondern einfach, weil halt so lang immer um Meinungen gerungen wurde, dass die eigentlichen Ideen so verwässert wurden, dass bei den Mitgliedern ankam, da passiert ja nichts.
Ja gut, aber früher standen doch schon Teams zur Wahl. Guck doch mal an, welche Tandems wir hatten. Das war doch klar, wie die Wahl ausgeht. Also man kann ja sagen, es ist ja schon ein Team gebildet worden, weil im Endeffekt war klar, wer wird als Präsident gewählt, wer wird, guck die Stimmenanteile an. Also das haben wir ja nicht mehr. Sondern jetzt müssen sich alle präsentieren. Die Entscheidung, den Präsidenten als erstes zu wählen und dann zu sagen, so und jetzt entscheidet, wollt ihr da jemand passgenau ist, ganz stimmig ist oder wollt ihr jemand, der vielleicht eine Gegenmeinung hat, damit es tatsächlich auch hier nochmal eine neue Auseinandersetzung gibt. Das ist doch wunderbare Geschichte. Also ich bin eher dafür wie für Teams, definitiv.
Glaubst du, dass dann während der Mitgliederversammlung noch manche Mitglieder ihre Meinung ändern? Also wenn sie sehen, okay, jetzt ist Präsident ABC gewählt und ich wollte eigentlich das Präsidiumsmitglied, aber vielleicht passen die gar nicht zusammen. Also glaubst du, das wird passieren?
Bin ich zweigeteilt. Ich glaube tatsächlich, dass bei dem Präsidenten viele festgelegt sind, weil sie sich im Vorfeld über Präsidenten mehr Informationen beschaffen, wie bei den Präsidiumsmitgliedern. Ich glaube tatsächlich, bei den Präsidiumsmitgliedern kommt es auf diesen Tag mit an. Also beim Präsidenten, glaube ich, tatsächlich, da machen viele, das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Wen haben wir jetzt da? Da haben wir die drei, da haben wir den Joe, den Pierre und wir haben den Dietmar. Wo tendiere ich da eher hin? Ne? Und ich glaube auch, da rücken wenige davon ab. Aber bei uns Präsidiumsmitglieder, glaube ich tatsächlich, dass es erst an dem Tag X entscheiden wird.
Ja, welche Stärken hätte denn das Präsidiumsmitglied Michael Reichel mit einzubringen? Für was steht das Präsidiumsmitglied Michael Reichel?
Also was ich tatsächlich mitbringe und was mich auch als Mensch ein Stück weit ausmacht, sind zwei Werte, die extrem in mir irgendwie angelegt sind, in der Kindheit angelegt wurden, ist so das Thema Wertschätzung und das Thema Vertrauen. Und vor allem auch Zutrauen in Menschen, Zutrauen in die Entscheidungsfähigkeit und das Thema Wertschätzung. Ich glaube tatsächlich, dass mit mir es gelingen kann, dass alle sich gehört fühlen. Weil alle werden von mir hören und alle werden von mir gefragt werden. An allen meine ich eben diese Interessensvertretungen, die es dementsprechend gibt. Genauso habe ich es bei Hashtag WirVfB gehalten. Da habe ich auch mit allen gesprochen und das ist gelungen. Das wird auch da gelingen, in einer anderen Rolle halt, mit einer ganz anderen Fallhöhe auch. Ne? Dessen muss man sich auch bewusst sein.
Das geht jetzt in Richtung alle Mitglieder. Was mich auch noch interessieren würde, wäre, was hätten denn stellvertretend vielleicht für viele Abteilungen beim VfB, was hätte denn die Tischtennisabteilung zum Beispiel von dem Präsidiumsmitglied Michael Reichel? Also wie stellst du dich programmatisch in Sachen Abteilungsentwicklung zum Beispiel auf?
Ja. Also da beginne ich gerade auch die Kontakte aufzubauen zu eben diesen Abteilungsleitungen auch. Ich habe gestern ganz mal alle angemailt oder versucht zumindest mal mit allen in Kontakt zu kommen, um erstmal zu hören, was denn ihre Bedürfnisse überhaupt sind, wo sie sich vielleicht gerade auch Veränderungen wünschen. Dass es infrastrukturell was braucht, ich glaube, das ist landläufig bekannt. Wenn verschiedene Abteilungen jede Woche irgendwo anders sich aufhalten, da kann ja keine Gemeinschaften stehen. Also wir brauchen was, wo die Gemeinschaften steht. Und wir brauchen auch, glaube ich, tatsächlich Thema Nachwuchs. Wir müssen, glaube ich, dahin gehen, auch wo eben der Nachwuchs ist. Wir müssen versuchen, auf der einen Seite, glaube ich, in Schulen zu kommen, mit verschiedenen Schulprojekten und aufs Sofa zu kommen, um eben vielleicht auch den einen oder anderen Jugendlichen vom Sofa zu holen. Finanzierung ist auch ein Thema. Ich bin tatsächlich da so ein bisschen bei dem Thema tatsächlich abteilungsbezogenes Sponsoring auch zuzulassen, weil ich glaube, es gibt viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Baden-Württemberg, die sich vielleicht tatsächlich eher für Tischtennis interessieren und da auch sagen, da hängt mein Herz dran, da gebe ich auch was dazu. Wenn da mein Name präsent ist, dann ist es mir was wert. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich noch was schöpfen können, ohne die große Marke VfB Profifußball in irgendeiner Art und Weise negativ zu beeinflussen. Ich glaube eher, dass es mehr gibt, einen Zugewinn.
Wir haben es eben schon angesprochen, wenn du gewählt wirst, hast du ja eine 5-jährige Amtszeit. Wenn es nach den 5 Jahren 3 Punkte gibt, an die du einen Haken machen könntest, wo du sagst, habe ich geschafft, abgehakt. Welche 3 Punkte wären das?
Es gibt keine Zweifel an den handelnden Personen, sondern tatsächlich, es ist ein Vertrauen da. Das andere ist, dass wir es geschafft haben, den Verein, den Kernverein, der nicht Profifußball ist, tatsächlich weiterzuentwickeln. Und ein dritter Punkt ist, wir haben eine Vereinsorganisation geschaffen, prozessual, organisational und satzungstechnisch, die tatsächlich die Zukunft auch bewältigen kann. Weil ich glaube, wir müssen aufhören, an dieser Satzung rumzuschustern. Wir müssen gucken, ist die Organisation, Vereinsbeirat, Präsidium mit 3, ist das tatsächlich die Zukunft oder braucht es da was anderes? Ich kann es euch heute nicht beantworten.
Hast du eine Idee? Weil ich habe ja auch mal angestoßen, dass wir uns mit dem Präsidium an sich eigentlich vielleicht auch an anderen Clubs orientieren können, an anderen Vereinen. Ich finde das Hertha-Modell zum Beispiel ganz interessant, was die gewählt haben. Die haben ein größeres Präsidium. Mhm. Schwebt dir sowas vor oder kannst du es noch gar nicht so richtig greifen?
Also grundsätzlich möchte ich es aus dem Innenleben raus betrachten, wie es dann ist, wenn da 3 Menschen sitzen mit dem, was vor der Brust ist. Ich glaube, da kann man ganz gut bewerten, reicht es oder bräuchten wir hier noch eine 4. Person? Wenn wir aber das Präsidium erweitern, dann brauchen wir auch einen richtigen Aufsichtsrat. Dann brauchen wir keinen Vereinsbeirat, sondern tatsächlich ein Gremium, das dieses Präsidium auch überwacht. Analog, dann haben wir auch 2 parallel laufende Prozesse, sowohl in der AG wie im EV.
Gibt es überhaupt aus deiner Sicht, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber das geht mir gerade durch den Kopf, weil wir es, glaube ich, auch mit einem Hörer auf YouTube darüber hatten. Gibt es denn für dich überhaupt ein Kontrollorgan für das Präsidium? Nicht formal der Vereinsbeirat, der aber aus meiner Sicht nur über die Budgetierung eingreifen kann, aber gibt es wirklich ein Kontrollorgan durch den Vereinsbeirat, der es ja eigentlich sein sollte? Oder war das, so wie wir es ja auch mal beschrieben haben, eigentlich mehr oder weniger Dietrichs 2. Kavallerie oder so?
Naja, es ist was geschaffen worden, was vieles möglich macht, sagen wir es mal so. Ja. Es gibt kein direktes Aufsichtsorgan außer die Mitgliederversammlung. Mhm. Ja?
Ja.
Und die tagt aber einmal im Jahr und die ist die Frage, kriegt die alles mit?
Genau, müssen die wirklich ja irgendwas kontrollieren, was, wo die ganzen Fakten fehlen. Ja.
Genau. Und ein richtiges Aufsichtsorgan kann bohren, ja? Kann in die Tiefe bohren, kann Fragen stellen, hat auch Recht auf Einsichtnahme. Und nicht nur auf Recht auf Teilnahme bei Präsidiumssitzungen. Und das, glaube ich, tatsächlich könnte den Verein voranbringen, dass wir da uns neu strukturieren. Wir haben, also wie gesagt, diese Satzung, die darf gern neu sein. Ich möchte auch nicht weiter flicken an der, sondern tatsächlich, lasst uns doch mal in Ruhe jetzt. Jetzt kann nichts passieren, so wie die Satzung steht. Mit dem, was jetzt auch auf dieser MV noch passiert, kann ich, als der sich damit auseinandersetzt, sagen, ja, das geht. Das geht insbesondere, wenn wir sagen, aber lasst uns mal in den nächsten Jahre gucken, wie soll es denn dann aussehen und was braucht es dann? Und dann gucken wir, ob wir auch gegebenenfalls wesentliche Änderungen oder womöglich eine neue Vereinssatzung auch brauchen.
Sebastian wollte wissen, was deine 3 Punkte sind, die du nach 5 Jahren gerne abgearbeitet haben möchtest. Ich mach mal was ganz anderes. Ist zwar nicht nett, aber ich frage trotzdem, was passiert denn, wenn du nicht gewählt wirst? Was ist dann am 23. März? Wirst du dich zukünftig weiter für den VfB so einbringen, wie du es bislang getan hast? Oder würdest du dich dann vielleicht aus der Vereinspolitik gänzlich zurückziehen?
Ich glaube, zurückziehen ganz geht nicht. aber ich würde jetzt nicht ich würde erstmal betrachten, was passiert denn. Ja. Mhm. Ich stand ja schon mal zur Wahl für einen Vereinsbeirat und hatte da die ähnliche Situation, dass es da ja Amtsinhaber gab, die sich beworben haben und 2 Damen, die sich beworben haben, die genau vor mir da reingelaufen sind dann ins Amt. Und da habe ich mich ja auch nicht rausgenommen, sondern habe dann Angebote gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch dann Angebote mache, aber ganz ehrlich, wenn du für ein Präsidiumsamt kandidiert hast, dann musst du da achtsam mit umgehen. Weil ansonsten bist du immer der Kandidat, der nicht gewählt wurde und der womöglich aus dem Grund in der Betrachtung der anderen, in der Bewertung der anderen, da jetzt weiter rein funkt. Auch wenn es nicht so ist, trotzdem kann das passieren und das möchte ich tatsächlich dann auch nicht. Also ich möchte wirklich, dass wenn, dann ich wieder mit Sachthemen kommen kann und wahrscheinlich eher im Hintergrund den einen oder anderen Vorschlag noch mache. Aber die Satzungsinitiative, ob die, wie die dann weitergeht und ob die gebraucht wird, momentan macht ja Holger und Fabian das allein, weil ich mich zurückgezogen habe, weil auch das würde nicht, das konkurriert einfach. Das müssen dann die beiden entscheiden.
Ich habe jetzt weder bei dir noch bei den anderen Kandidaten überhaupt einen kleinsten Zweifel an der Integrität und warum er das macht. Aber wenn ich jetzt sehe, der VfB reist auswärts und als Präsidiumsmitglied kann ich dann auch nach Turin und nach Madrid. Also spielt das auch keine Rolle für deine Motivation, aber das ist schon auch so nice to have, oder? Ach, oder hast du gar keinen Bock drauf?
Also ich gehe auch so. Ich gehe auch so. Ich war auch so in Turin. Ne? Es ist einfacher, an Karten zu kommen. Also das definitiv. Aber
nee, was ich fragen wollte, ist das Präsidiumsamt, lass mich so probieren, vielleicht auch aktuell noch ein Stück weit attraktiver für dich, wenn es sportlich läuft? Oder schon nee. Auch im Hintergrund? Gar nicht, ist nee. Egal. Zweite Liga oder Champions League, spielt keine Rolle.
Ja, ich habe lieber die erste Liga und ich habe lieber die Champions League. Aber hey, ich habe den Verein ja auch in der zweiten Liga begleitet. Nee, ganz ehrlich, ich kandidiere auch nicht, dass ich sonst Fußball gucken kann, weil ich zahle ja bisher auch fürs Fußball gucken. Ich kandidiere, weil ich glaube, dass in dem Verein viel mehr geht wie jetzt und dass wir echt es schaffen können, da eine ganz andere Basis herzukriegen. Das kann den einen oder anderen vielleicht erschrecken. Ich weiß gar nicht, ob das schreckhaft wäre, wenn es mal weniger Konflikte geben würde. Vielleicht produziert die dann auch jemand, ne? Damit man wieder das Gewohnte hat, weil das System holt sich ja das auch zurück. Aber ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist. Wir haben jetzt die Chance und da hat die Mitgliederversammlung im letzten Jahr ein klares Signal gesandt, in dem, wie sie für verschiedene Anträge gestimmt hat, in dem, wie sie für Menschen gestimmt hat oder gegen Menschen. Es war ein ganz klares Signal auf Veränderung und es ist Lust da. Und diese Lust, die dürfen wir jetzt, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen die Leute mitnehmen, dass die in dieser Lust bleiben. Dass es Sinn macht, eben zu einer MV zu kommen.
Ein perfektes Schlusswort, wie ich finde. Lieber Michael, ja, war die Stunde, ja, ruckzuck, ja, rumgegangen. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier zu sprechen. Also ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Mhm. Wir fanden es toll. Jetzt mal die Frage, welche Termine stehen denn jetzt noch an bis zum Wahltag für dich?
Also ich habe jetzt ziemlich viel vor, vor allem jetzt haben wir am 11. März, ist glaube ich, den...
Die Ausstrahlung?
Nee, da ist die Ausstrahlung und gleichzeitig ist da die Veranstaltung im Vereinsheim vom VfB-Fanclub Zukunft. Mhm. Da kommt auch, glaube ich, noch einige andere VfB-Fanclubs dazu. Dann plane ich jetzt, ich habe jetzt alles, was inhaltlich ist, im Kasten. Ich versuche jetzt verschiedene Videoformate noch rauszukriegen, dass wirklich jeder auf seine Art und Weise betrachten kann, was ich vorhab. Und ich werde noch einiges an Schriftlichen, meine Homepage noch mal rauskriegen und nehme natürlich auch gern noch weitere Einladungen an. Ich habe noch eine digitale Veranstaltung am 17. März, also wer teilnehmen will, auf der Homepage. Ich denke, ihr verlinkt sie.
Auf jeden Fall.
Dass ihr da euch einfach auch anmelden könnt und dementsprechend einfach mich noch mal auf Herz und Nieren prüfen könnt.
Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg am 22. März. Für uns war es eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Ja. Und wir verweisen natürlich nochmal auf die Gespräche der anderen vier Präsidiumskandidaten. Schaut sie euch auch an. Mhm. Und dann sind wir raus. Ja. Bis dann. Ciao.
Dankeschön. Ciao.